Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Die CVP verzichtet auf eine Sprengkandidatur bei der morgigen Bundesratswahl. In der algerischen Hauptstadt Algier sterben gegen 70 Personen bei zwei Bombenanschlägen. Wladimir Putin soll als Ministerpräsident Russlands Zukunft weiter bestimmen. Julia Timoschenko scheitert in der Ukraine bei der Wahl zur Ministerpräsidentin. Der Streik der italienischen Kamioneure hat erste Auswirkungen auf die Versorgung auch in der Schweiz. Und Schluss mit Schmusekurs. Die linksgrüne Berner Stadtregierung versucht sich in Repression. Sie steht ja schließlich selbst unter Druck. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Simon Loy.
Die CVP geht morgen nur mit einer Kandidatin, nämlich mit Bundesrätin Doris Leuthard, in die Bundesratswahl. Erst bei der nächsten Vakanz wolle man einen zweiten Sitz im Bundesrat anstreben. Dies teilte die CVP-Fraktion soeben mit. Aus dem Bundeshaus, Nathalie Christen.
Nur eines ist ganz klar nach der CVP-Fraktionssitzung. Die FDP-Bundesräte Hans-Rudolf Merz und Pascal Couchepin haben von der CVP nichts zu befürchten. Denn die Fraktion hat beschlossen, die amtierenden Bundesräte wieder zu wählen. Doch dann folgt das große Aber. Eine Mehrheit der CVP will Justizminister Christoph Blocher die Gefolgschaft verweigern. Sollte dies dazu führen, dass Blocher nicht wiedergewählt wird, würden die Karten neu gemischt, sagte Fraktionschef Urs Schwaller.
Wir haben uns klar gesagt, wenn Christoph Blocher nicht gewählt ist, oder gewählt werden sollte, beziehungsweise eine andere SVP-Vertreter gewählt ist und dieser die Wahl nicht annehmen würde, dann werden wir in der Gruppe erneut zusammentreten und über das weitere Vorgehen entscheiden. Diese Frage ist in dieser Form heute zu früh gestellt und wir haben sie auch heute Nachmittag nicht beantwortet, weil sie sich noch nicht stellt.
Damit ist nicht ausgeschlossen, dass die CVP doch noch für einen zweiten Sitz kandidiert, sollte Blocher nicht mehr gewählt werden. Dieses Szenario könnte die Linke interessieren. Die SP berät zurzeit, wie sie auf die CVP-Strategie reagiert.
Nathalie Christen. Der Nationalrat sieht beim Bundesbudget fürs nächste Jahr keine großen Sparmöglichkeiten mehr. Mit 124 zu 52 Stimmen hat er einen Rückweisungsantrag deutlich abgelehnt, mit dem die SVP vom Bundesrat Kürzungen von 700 Millionen Franken verlangte. Abgelehnt wurden Kürzungen bei den Beiträgen an die UNO, der Entwicklungszusammenarbeit, der Osthilfe und anderen Auslandposten. Auch Einsparungen bei der Kultur und Abstriche beim Nationalfonds wies der Rat zurück. Fast durchwegs chancenlos waren auch die Aufstockungsanträge von links. Der Bundesrat wird den Stellenwert des Völkerrechts für die Schweiz und deren Rechtsordnung überprüfen und dazu einen Bericht vorlegen. Der Ständerat hat ein entsprechendes Postulat seiner Rechtskommission stillschweigend überwiesen. In der Schweiz soll es ein Alarmsystem geben, mit dem verschwundene, mutmaßlich entführte Kinder möglichst schnell gefunden werden können. Der Ständerat hat zwei entsprechende Motionen des Nationalrats überwiesen. Der Bundesrat erhielt unter anderem den Auftrag, ein MMS-Alarmsystem für den Fall vermisster Kinder einzurichten. So könnten schnell Bilder verbreitet werden, unter anderem via Mobiltelefone und Computer. Kinder, die von einem Elternteil ins Ausland entführt oder umgekehrt in die Schweiz gebracht werden, sollen besser geschützt sein. Der Ständerat hat entsprechende internationale Abmachungen gebilligt. Damit sollen Verfahren beschleunigt und gütliche Regelungen zwischen den Eltern gefördert werden. In den Jahren 1926 bis 1973 sind in der Schweiz rund 590 Kinder ihren fahrenden Familien entrissen worden. Die Hälfte davon stammte aus dem Kanton Graubünden, wo besonders viele Fahrende lebten. Diese genauen Zahlen und weitere Fakten zum Hilfswerk Kinder der Landstrasse der Pro Juventute gehen aus einer Untersuchung des Schweizerischen Nationalfonds hervor, die heute veröffentlicht wurde. In Algerien sind bei den schwersten Terroranschlägen seit einem Jahrzehnt in der Hauptstadt Algier mindestens 67 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Autobomben explodierten am frühen Morgen fast zeitgleich. Der erste Anschlag ereignete sich in der Nähe des Verfassungsrates. Zum zweiten Anschlag kam es vor dem UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge, UNHCR. Dort wurde mindestens ein Mitarbeiter getötet, ein weiterer wird vermisst, teilte die UNO mit. Bis jetzt bekannte sich niemand zu den Anschlägen. Verdächtigt wird aber der nordafrikanische Flügel der Terrororganisation Al-Qaida. Der russische Präsidentschaftskandidat Dmitri Medvedev hat für den Fall seiner Wahl umfangreiche Sozialprogramme versprochen. Er wolle den wirtschaftlichen Erfolg bei den Menschen ankommen lassen, sagte Medvedev in Moskau. Zudem wolle er den scheidenden Staatschef Wladimir Putin als Regierungschef vorschlagen.
Выражая готовность баллотироваться на должность президента России, обращаюсь к нему с просьбой дать принципиальное согласие возглавить правительство России после избрания нового президента нашей страны.
Er bitte Putin, nach der Präsidentenwahl die künftige Regierung anzuführen, sagte Medvedev. Es waren die ersten öffentlichen Äußerungen des Politikers, seit Präsident Putin den 42-Jährigen gestern als Wunschkandidaten für seine Nachfolge bekannt gegeben hatte. Putin muss im Januar nach zwei Amtszeiten seine Funktion als Staatsoberhaupt abgeben. In der Ukraine ist Julia Timoschenko bei der Wahl zur neuen Regierungschefin im Parlament in den beiden ersten Wahlgängen ganz knapp gescheitert. Die westlich orientierte Politikerin bekam 225 statt der benötigten 226 Stimmen. Die 47-jährige Politikerin und Präsident Juschenko, der sie für das Amt der Regierungschefin vorgeschlagen hatte, zeigten sich enttäuscht. Die Parteien des Timoschenko-Bündnisses hatten bei der Parlamentswahl Ende September eine knappe Mehrheit erreicht. Nun soll eine Vermittlungskommission des ukrainischen Parlaments das weitere Vorgehen festlegen. In Italien haben die Lastwagenfahrer ihren Streik fortgesetzt. Sie sorgten auch am zweiten Tag für lange Staus auf Autobahnen in ganz Italien. An vielen Tankstellen bildeten sich lange Schlangen, weil das Benzin wegen der ausbleibenden Lieferungen knapp wird. Konsumentenschutzverbände warnten, dass in den Supermärkten schon bald die Obst- und Gemüseregale leer sein könnten. Die Lastwagenchauffeure wollen bis am Freitag streiken. Ihr Protest richtet sich gegen die hohen Treibstoffpreise. Sie fordern von der Regierung, die Treibstoffzölle zu senken. Nach langer Verweigerung hat Kuba angekündigt, zwei internationale Menschenrechtserklärungen zu unterzeichnen. Dies sagte der kubanische Außenminister Felipe Pérez Roque anlässlich des Internationalen Tags der Menschenrechte. Sein Land werde den Internationalen Pakt der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte sowie den Internationalen Pakt der bürgerlichen und politischen Rechte unterzeichnen, erklärte Pérez Roque. Außerdem wolle Kuba sich ab März 2009 den regelmäßigen Überprüfungen des neuen UNO-Menschenrechts unterziehen, und zwar in einem Geiste der Zusammenarbeit, wie er sich ausdrückte.
Angriff verschoben. Die CVP will morgen nun doch nicht für einen zweiten Bundesratssitz kämpfen. Russisches Tandem der Macht. Mentor Putin empfahl Zögling Medvedev. Jetzt empfiehlt Zögling Medvedev Mentor Putin. Blutige Suche nach Aufmerksamkeit. Die Al-Qaida in Algerien setzt auf Propaganda mit Bomben. Deutsch-polnische Zuversicht. Merkel und Tusk wollen jetzt vor allem nach vorne schauen. Feuerbekämpfung am runden Tisch. An der Klimakonferenz ringen die Teilnehmer um eine Lösung gegen Brandrodungen. Der Batzen fürs Gewissen. Mit dem Projekt My Climate kann der klimasündige Ferienflug andernorts kompensiert werden. Der Groll der Brummifahrer. Die streikenden Gamionneure bremsen die Versorgung Italiens und der Südschweiz aus. Und ausgekuschelt in Bern. Die linksgrüne Stadtregierung entdeckt die harte Hand. Wieso, weshalb, warum? Hier im Echo der Zeit. Politik hat viel mit Strategie zu tun. Nicht immer ist das so offensichtlich wie am Vorabend einer Bundesratswahl. Und nicht immer machen es die Parteien so spannend wie heute die CVP. Sie hat eben erst ihre Strategie für morgen offengelegt und verzichtet also auf einen Sprengkandidaten. Ich bin nun verbunden mit Bundeshausredaktorin Gabi Söllerschi. Gabi Söllerschi, hat die CVP denn Angst vor dem eigenen Mut?
Ja, das kann man eigentlich so sagen. In der CVP-Fraktion gibt es gewichtige Stimmen, die eben zurückschrecken vor einer schlagkräftigen und finanzstarken SVP in der Opposition. Und die SVP hat ja immer angekündigt, bei einer Nichtwahl Blochers würde sie in die Opposition gehen. Etliche Christlichdemokraten schrecken eben vor diesem Szenario zurück, nicht nur, weil dann die SVP versuchte, mit Referenden die Regierungstätigkeit zu torpedieren, sondern weil die Volkspartei dann einen noch penetranteren ewigen Wahlkampf führen würde. Zudem müssen die CVP-Vertreter der eigenen Wählerschaft erklären, warum sie Blocher aus der Regierung verbannten, obwohl sie ja stets betonten, die Konkordanz hochzuhalten. Und das dürfte eben gerade in den katholischen Stammlanden nicht nur gut ankommen, da dort ja die CVP eigentlich einen dezidiert bürgerlichen Kurs und eben nicht einen Anti-Blocher-Kurs fährt. Offenbar hat sich deshalb heute in der CVP-Fraktion gezeigt, dass zu wenig sichere Stimmen für CVP-Fraktionschef Urs Schwaller zusammenkämen. Und da will ihn jetzt eben die Fraktion lieber nicht in ein Rennen mit unsicherem Ausgang schicken und ihn so verheizen.
Nun ist das ja bloß der offizielle Plan. Wie wahrscheinlich ist denn ein inoffizieller Kandidat morgen bei der Wahl?
Diese Variante, würde ich sagen, sie hat durchaus noch Chancen. CVP-Fraktionschef Urs Schwaller betonte ja heute, die meisten Christlichdemokraten würden entweder leer einlegen oder einen anderen SVP-Vertreter wählen, der eben nicht Christoph Blocher heißt. Die CVP muss sich nun mit der Linken noch auf einen solchen Sprengkandidaten einigen. Das dürfte aber in der Nacht der langen Messer gelingen. Ob die Wahl eines solchen SVP-Sprengkandidaten gelingt, das allerdings steht dann auf einem anderen Blatt. Zwar bringt die Allianz der Linken und der CVP-Fraktion 128 Stimmen in der Bundesversammlung zusammen, 10 mehr als die Allianz SVP-FDP. Doch wie gesagt, viele CVPler wollen die SVP nicht in der Opposition und diese ginge eben auch dann in die Opposition, wenn ein anderer SVP-Kandidat gewählt würde. Zumindest hat sie das immer so gesagt. Ein Teil der Christlichdemokraten wird also leer einlegen, um mit ihren Leerstimmen das absolute Mehr senken, was die Chancen für Christoph Blocher erhöht, weil er dann weniger Stimmen fürs absolute Mehr braucht.
Nun stellt sich die Frage, was macht denn die SP? Sie hat ja ihrerseits gesagt, sie wolle den CVP-Entscheid abwarten. Weiß man schon, was sie vorhat?
Nein, es ist noch nicht klar, weil die SP-Fraktion jetzt erst tagt. Sie hat ja die Beschlüsse der CVP abgewartet, um darauf zu reagieren. Zu erwarten ist eigentlich, dass die SP sich bemühen wird, sich mit der CVP eben auf einen solchen Sprengkandidaten aus den Reihen der SVP selbst zu einigen. Und falls dies nicht gelingt, könnte die Linke, und damit meine ich dann auch die Grünen, zusammen mit der SP, sie könnten versucht sein, Schwaller eben doch noch Stimmen zu geben, so viele Stimmen zu geben, dass der Gewinnerinstinkt der CVP geweckt wird und sie dann am Schluss trotzdem nicht renoncieren kann.
Jetzt gibt es also keinen offiziellen Sprengkandidaten der CVP und dennoch ist klar, dass die Partei ihren zweiten Bundesratssitz eigentlich zurück will. Aber also jetzt erst bei der nächsten Vakanz offiziell, hat die CVP denn tatsächlich mehr Chancen, wenn sie zuwartet?
Nein, das würde ich nicht sagen. Denn in 2 Jahren wird die grüne Fraktion vielleicht gestärkt sein. Die neuen Mitglieder dieser Fraktion werden sich eingelebt haben. Zudem tritt ja die Parteipräsidentin der Grünen, Ruth Genner, zurück. Man wird einen neuen Präsidenten haben. Also es kann gut sein, dass diese grüne Fraktion dann gestärkt dasteht in 2 Jahren und dann selbst auch einen aussichtsreicheren Kandidat oder auch eine Kandidatin selbst aufstellt und dann könnte eben die SP auf diese grüne Kandidatur abzielen und diese grüne Kandidatur unterstützen. Also ich würde sagen, die Chancen der CVP, sie stünden heute eigentlich besser.
Das waren Informationen von Gabi Söllerschi direkt aus dem Bundeshaus. Die Bundesratswahl von morgen Mittwoch ist auch Thema im Doppelpunkt heute Abend hier auf Schweizer Radio DRS 1 und 4. Die Sendung kommt live aus der Bellevue Bar in Bern. Dort werden die Strategien der Parteien mit prominenten Politikern und Politikerinnen diskutiert. Außerdem analysiert Urs Altermatt, Autor des Bundesratslexikons, die Ausgangslage. Und natürlich kommt auch die Bevölkerung zu Wort. Doppelpunkt heute Abend ab 8 Uhr auf DRS 1 und 4. Wladimir Putin, der aus dem politischen Alltag zurückgezogen in seiner Datscha am Schwarzen Meer das Leben genießt. Das konnte sich nun wirklich kaum jemand vorstellen. Er will sich auch nach Ablauf seiner Amtszeit im Frühling an der Macht halten. Die Frage war bloß, wie? Jetzt lichtet sich der Nebel. Gestern hatte Putin seinen loyalen Zögling Medvedev als seinen Nachfolger vorgeschlagen. Dieser bedankt sich nun seinerseits damit, seinen Mentor Putin als Ministerpräsidenten zu empfehlen. Die Bevölkerung Russlands erfuhr also Schlag auf Schlag, wie ihre Zukunft wohl aussehen wird. Ich fragte Max Schmid in Moskau, wie dieser Plan bei den Menschen denn ankomme.
Ich würde sagen, er kommt sicher gut an, in den Medien zumindest, wo sich vor allem natürlich Experten und Journalisten geäußert haben, wurde das als wirklich gute Nachricht verkündet. Breaking News, also man hat eigentlich auch so getan, als wäre das fest, und im Radio, im Internet und überall hatte man das Gefühl, das ist wirklich die Lösung, die sich viele wünschen. Einer sprach gar von einem Traumteam, das Russland in Zukunft führen werde. Wirtschaftsvertreter lobten die Stabilität, die diese Lösung garantieren würde, und der Aktienmarkt machte wie gestern schon erneut einen Sprung.
Putin selbst hat sich ja noch nicht geäußert. Wie ernst ist denn dieses Vorhaben?
Ja, was ich heute so gehört habe, bezweifeln eigentlich wenige, dass dies nicht das Szenario ist, das man sich im Kreml für die Zukunft ausgedacht hat. Vereinzelt wird indes auch der Verdacht geäußert, das Ganze könnte bloß ein raffinierter Wahlkampftrick sein, der es Medvedev erleichtern sollte, die Präsidentenwahlen schon im ersten Wahlgang zu gewinnen.
Welche Rolle würde denn Putin als Premierminister überhaupt übernehmen?
Ja, im Moment fällt einem das wirklich sehr schwer, sich vorzustellen. Aber andererseits kann man sagen, es müsste eigentlich der Traum jedes Präsidenten sein, einen Premier wie Putin zu haben, der von 75% der Bevölkerung Zustimmung genießt und als tatkräftig gilt und als stark gilt. Heute hat der Premierminister in Russland im Vergleich zum Präsidenten eine wenig prominente Rolle. Laut Verfassung hat der Präsident und erst recht in der Praxis eine enorme Machtfülle, vom Oberkommando in der Armee bis zum Geheimdienst und auch in Bezug auf einzelne Ministerien, die er direkt bestimmt. In Zukunft wird man wahrscheinlich darüber nachdenken, ob man diese Machtbalance verändern wird, aber darüber hat heute noch niemand gesprochen.
Nachdenken würde ja nicht reichen, es bräuchte eine Verfassungsänderung. Ist die wahrscheinlich?
Sie wäre auf jeden Fall sehr leicht zu haben heute, weil Putin und Medvedev, beide gehören zur gleichen politischen Kraft, die verfügen im Parlament im Neuen über eine Zweidrittelsmehrheit. Also damit wäre eine Verfassungsänderung leicht zu machen. Man hat das auch schon in der Ukraine ausprobiert, wo jetzt der Präsident eine viel schwächere Rolle hat und die Rolle des Parlaments und des Premierministers gestärkt wurde. Der Ausgangspunkt war in der Ukraine ganz ein ähnlicher. Also es ist möglich und es ist an sich nicht irgendetwas Undemokratisches.
Was bleibt denn da für eine Rolle übrig für einen künftigen Präsidenten Medvedev?
Es ist sehr schwierig im Moment, sich das vorzustellen, aber man muss sich vielleicht daran erinnern, dass Medvedev heute wieder gesagt hat, er möchte vor allem das Programm von Präsident Putin weiterführen. Die beiden Männer vertrauen sich gegenseitig sehr stark. Und von daher kann man sich eine Zusammenarbeit vorstellen, zumindest in der Praxis. Eben die Verfassungsfrage ist etwas anderes. Kritische Stimmen betonen, es könnte eine gewisse Arbeitsteilung geben, in dem Putin vor allem die Innenpolitik machen würde und dort eben auch die Hardliner-Rolle, diejenige des Mannes, der aus dem Geheimdienst kommt und so weiter, weiterverfolgen, während Medvedev nach außen, und das ist vor allem die Aufgabe dann des Präsidenten, in der Außenpolitik eine eher liberale Rolle spielen könnte.
Max Schmid, Sie nennen Medvedev einen vertrauten Putins. Er gilt ja offenbar als sehr loyal. Muss Putin denn überhaupt nicht damit rechnen, dass dieser als Präsident plötzlich auf den Geschmack der Macht kommen könnte, so wie es bei Putin selbst auch war und eben doch nicht bloß zudient?
Man hat eigentlich, wenn man diese beiden Männer und ihre Beziehung anschaut, das Gefühl, dass diese Gefahr sehr klein sein könnte. Ihr Verhältnis wird ja als eine Art Vater-Sohn-Beziehung oder Sie haben es auch gesagt, Zögling-Mentor-Beziehung beschrieben. Allerdings hat es in der Geschichte ja immer mal wieder an Königshöfen auch einen Vatermord gegeben.
Russlands Medien sind begeistert, haben Sie beschrieben, die Bevölkerung offenbar optimistisch. Das heißt, die Präsidentenwahl im März ist also bloß noch eine Alibiübung.
Ja, es gibt natürlich immer noch andere Kandidaten und bis gestern hat man eigentlich gesagt, es wäre durchaus denkbar, dass Medvedev nicht im ersten Wahlgang diese Wahlen gewinnen wird. Ich glaube, im Tandem mit Putin wird diese Wahl vielleicht nicht gerade zu einem Kinderspiel, aber er sollte sie im ersten Wahlgang gewinnen können.
Informationen von Russland-Korrespondent Max Schmid. Erneut haben zwei schwere Bombenanschläge Algeriens Hauptstadt erschüttert. Zahlreiche Menschen haben dabei ihr Leben verloren. Im Gegensatz zum blutigen Bürgerkrieg der 90er Jahre richtet sich die neue Terrorwelle allerdings weniger gegen das algerische Regime als solches, denn gegen dessen internationales Ansehen und Algeriens wachsende Attraktivität für ausländische Investoren. Hintergründe von deres Maghreb-Korrespondent Alexander Gschwind.
Bereits zum vierten Mal innerhalb eines Jahres versetzte der nordafrikanische Ableger des Terrornetzwerkes Al-Qaida Algerien mit blutigen Bombenanschlägen in Panik. Nicht zufällig wohl und symbolträchtig zündeten zwei Selbstmordattentäter ihre Autobomben in den Villenvierteln Ben Aknun und Hidra, wiederum an einem Monatselften, um damit an die Qaida-Blutbäder in New York, Madrid und London zu erinnern. Dass sie in erster Linie internationales Aufsehen und entsprechenden Propaganda-Effekt suchten, zeigt die Auswahl der Ziele, waren bei früheren Gelegenheiten der Regierungspalast im Zentrum der Hauptstadt, Polizeikasernen und zuletzt gar Staatschef Bouteflika selbst im Visier der Terroristen, traf es diesmal den algerischen Ableger des UNO-Flüchtlingswerkes und den Sitz des Verfassungsrates. Institutionen, die mit dem algerischen Machtapparat nichts oder nur wenig zu tun haben. Beide Gebäude liegen aber in Stadtteilen mit vielen ausländischen Botschaften und Firmen sitzen. Bei der großen Mehrzahl der Opfer handelt es sich um die Insassen eines Schulbusses, Passanten und Beamte, die in den betroffenen Gebäuden tätig waren. Nicht aber um Würdenträger oder Vertreter der algerischen Staatsmacht. Damit soll die Weltöffentlichkeit wohl in erster Linie vor vermehrtem Engagement in Algerien gewarnt werden. Lockt das Land doch mit seinem erneuten Petrodollar-Reichtum aus Erdöl- und Gasexporten in jüngster Zeit wieder zahlreiche Investoren an, wie sich erst letzte Woche wieder bei den Milliardengeschäften am Rande des Staatsbesuches von Frankreichs Präsident Sarkozy zeigte. Dass die Botschaft der Terroristen auch so verstanden wurde, belegen die empörten Reaktionen der USA und der EU auf die Anschläge.
Alexander Gschwind. Das Aufatmen in Berlin war hörbar Ende Oktober, als die polnischen Wählerinnen und Wähler ihren Ministerpräsidenten Jarosław Kaczynski in die Wüste schickten. Während dessen kurzer Amtszeit hatten sich die deutsch-polnischen Beziehungen ja dramatisch verschlechtert. Jetzt stehen die Zeichen auf Normalisierung. Heute machte der neue liberal-konservative Regierungschef Tusk bei Angela Merkel seinen offiziellen Antrittsbesuch. Aus Berlin Ursula Hürzeler.
Donald Tusk und Angela Merkel mögen sich, das war an der Medienkonferenz im Kanzleramt offensichtlich, wo Jarosław Kaczynski früher stur geradeaus schaute und seiner Gastgeberin kaum ein Lächeln gönnte, da gab sich heute Polens neuer Regierungschef ausgesprochen freundlich. Kein Zweifel, die Atmosphäre hat sich verbessert und Tusks Auftritt war Programm. Er will schließlich sein Land aus der außenpolitischen Isolation der letzten Jahre führen und vor allem auch das Verhältnis zum Nachbarn Deutschland verbessern. Das ist auch dringend nötig. In der Endphase der Kaczynski-Zeit verging nämlich kaum eine Woche, in der es zwischen Warschau und Berlin nicht knirschte. Und oft genug spielte dabei Deutschlands historische Schuld eine Rolle. Mit dieser rückwärtsgewandten Sicht soll nun Schluss sein. Man dürfe ein Verhältnis nicht nur aus den Schützengräben der Geschichte heraus beurteilen, sagte Donald Tusk vor seiner Antrittsvisite bei der Kanzlerin. Und so blickten denn beide heute vorwiegend nach vorn. Statt Konfrontation heißt das neue Motto Zusammenarbeit. Mehr Jugendaustausch soll es geben, mehr gemeinsame Projekte von Wissenschaftlern, wieder regelmäßige Treffen auf Regierungsebene. Die Dinge seien jetzt auf gutem Weg, sagte Angela Merkel. Wir vertrauen einander, ergänzte ihr neuer Kollege aus Polen. Trotz dieser gegenseitigen Beteuerungen bleiben die alten Konflikte zwischen den Nachbarländern allerdings bestehen. Wie bereits sein Vorgänger Kaczynski lehnt Donald Tusk die deutsch-russische Gaspipeline unter der Ostsee entschieden ab. Und vom geplanten Zentrum gegen Vertreibungen in Berlin hält auch er überhaupt nichts. Tusk, der studierte Historiker, möchte stattdessen lieber ein gemeinsames Weltkriegsmuseum in Danzig. Beide Anliegen brachte der Gast heute vor. Beide Male ließ ihn die Kanzlerin freundlich abblitzen. Über die Pipeline müssten ihre Wirtschaftsminister später noch ausführlicher miteinander reden, meinte sie. Und das gewünschte Museum bezeichnete sie an der Medienkonferenz zwar als interessante Idee, keineswegs aber als Alternative zu den eigenen Plänen. Immerhin versicherte sie den Polen, dass das geplante Zentrum nicht etwa Ursache und Folgen des Zweiten Weltkrieges in irgendeiner Weise relativieren werde. So konnte denn Donald Tusk von seinem Blitzbesuch in Berlin wenig Handfestes nach Hause nehmen. Doch man ist wieder miteinander im Gespräch. Und das ist nach den letzten 2 Jahren schon ein richtig großer Erfolg.
Ursula Hürzeler. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres mit diesen weiteren Themen. Italienische Kamionneure mutieren zu Bremsklötzen. Und die Berner Stadtregierung entdeckt Law and Order. Zuerst aber nach Indonesien an die Klimakonferenz. Brandrodungen, das ist trister Alltag in den Tropenwäldern des Amazonas, auf Indonesien und Malaysia oder in Zentralafrika. Das Ausmaß dieser Brandrodungen ist so schlimm, dass sie als zweitwichtigste Ursache für den weltweiten Anstieg des Klimagases CO2 gelten, gleich hinter dem motorisierten Straßenverkehr. An der Klimakonferenz auf Bali versuchen die 190 Delegationen, einen Mechanismus auszuarbeiten, der es für die betroffenen Länder interessant machen soll, die Brandrodungen und das Auslichten der Wälder zu reduzieren oder sogar ganz aufzugeben. Bislang scheiterten all diese Bemühungen am Widerstand der betroffenen Staaten. Doch nun zeichnet sich überraschend eine Lösung ab. Aus Bali Sonderkorrespondent Massimo Agostinis.
Noch am Wochenende glaubte kaum ein Delegierter an einen Kompromiss beim Thema Schutz der Tropenwälder. Die Länder mit großen Regenwäldern mochten es sich nicht nehmen lassen, diese weiterhin so zu nutzen, wie es ihnen passt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zahlreiche Staaten verdienen relativ gut am legalen Verkauf von Tropenwaldflächen an die Holz-, Papier-, Palmöl- oder Sojaindustrie. Korrupte Regimes beteiligten oder beteiligen sich noch immer selber an der illegalen Waldnutzung. Das Resultat: mit jedem gerodeten Baum, mit jedem abgefackelten Waldstück wird CO2 in die Atmosphäre geblasen. Weil die abgebrannten Tropenwälder so riesig sind, allein auf Indonesien wird jährlich ein Fünftel der Schweizer Fläche abgebrannt, heizt dies den Treibhauseffekt kräftig an. Es galt also hier auf Bali, diesen Regierungen einen Anreiz zu bieten, weniger Wald zu roden und dafür trotzdem etwas zu verdienen. Erreicht wurde dies mit einem komplizierten System, grob vereinfacht. Es soll festgelegt werden, wie stark ein Waldstück in Zukunft genutzt werden könnte. Wird weniger gerodet als erwartet, so gibt das sogenannte Emissionspunkte. Diese Punkte kann ein Land mit Tropenwald dann beispielsweise der Schweiz verkaufen, weil wir die CO2-Reduktionsziele ohne solche Zukäufe derzeit nicht einhalten können. Das Land verdient etwas, rodet dafür weniger Wald und hilft dadurch, den CO2-Ausstoß zu senken. Die Schweiz kann dafür gleichzeitig ihre Emissionsziele erreichen. Fast gescheitert wäre dieses neue Regelwerk am Widerstand afrikanischer Staaten. Der Grund: in Afrika werden Wälder kaum vollständig gerodet, sondern lediglich ausgelichtet, das zum Teil aber um bis zu 80%. Trotzdem sah das Regelwerk ursprünglich nicht vor, Länder zu belohnen, welche die Auslichtung stoppen. Also weigerte sich Afrika mitzumachen, bis es bekam, was es wollte. Ein anderes Beispiel, Indonesien. Der Staat mit den weltweit meisten Inseln verlangte, dass die Rodungen pro Insel als Emissionspunkte gutgeschrieben werden. Die EU und die Schweiz wollten davon nichts wissen. Nur ein Land, das als Ganzes weniger rode, solle belohnt werden. Man befürchtete, dass wertlose Wälder in Ruhe gelassen werden, um Punkte zu sammeln, andere hingegen straflos abgeholzt werden könnten. Die Einigung sieht nun einen Kompromiss vor. Während einer Übergangszeit werden die indonesischen Wälder einzeln erfasst, erst später dann das ganze Land. Solche Winkelzüge haben die Verhandlungen der letzten Tage beim Thema Schutz des Tropenwaldes dominiert. Noch ist das Abkommen nicht unter Dach und Fach. Das mühsam austarierte Regelwerk könnte doch noch zum Scheitern gebracht werden. Doch viele Delegierte sind zuversichtlich, die größten Hindernisse ausgeräumt zu haben, sodass die Minister, wenn sie ab morgen hier auf Bali eintreffen, den Deal nur noch abnicken müssen. Zumindest das Thema Wald.
Deal zum Schutz des Tropenwaldes, das war ein Beitrag von Massimo Agostinis. Das große Thema auf Bali bleibt jedoch die Reduktion der Treibhausgase durch die Industrieländer, vorerst um ein kleines bisschen, doch schon bald um 20, 30 und noch mehr Prozent. Wie die Länder das tun, dafür haben sie verschiedene Optionen. Zumindest einen Teil sollen sie bei sich im Inland einsparen. Sie können aber auch klimafreundliche Projekte in Entwicklungsländern finanzieren. Dort können sie billiger Emissionen verringern. Markus Mucklin hat auf Bali ein solches Klimaprojekt besucht.
Wer von Zürich nach Bali fliegt und wieder zurück, legt 24.000 Kilometer zurück und produziert damit 6 Tonnen CO2. Diesen Klimaschaden kann er oder sie wieder gut machen. In einem kleinen Dorf in der Region Gianyar, eine gute Autostunde entfernt vom balinesischen Ferien- und Konferenzzentrum. Hier entsteht eine große Kompostierungsanlage. Sie wird organische Abfälle wieder verwerten, die in der ganzen Region mit mehr als 500.000 Einwohnern eingesammelt werden.
Hubungannya sangat sangat besar karena kalau sampah bisa ditangani itu pengaruhnya sangat global. Karena ini bisa mengurangi gas rumah kaca, menghilangi metan sehingga itu berpengaruh bagi dunia.
Dank der Anlage werde kein Methan mehr in die Luft entweichen, erklärt Vayan Chakra die Idee des Projekts. Und Martin Stadelmann vom Schweizer Klimaschutzunternehmen MyClimate ergänzt:
Dieses Abfallprojekt hier, das reduziert Treibhausgasemissionen, weil sonst der Abfall einfach deponiert wird und auf einer Deponie entstehen Methanemissionen. Methan ist das zweitwichtigste Treibhausgas nach CO2. Und beim Kompostieren, wenn man das richtig gut belüftet, dann entstehen eigentlich eben keine Methanemissionen. Somit können wir diese Emissionen reduzieren.
MyClimate trägt zusammen mit Kuoni zur Finanzierung der Abfallanlage bei. Jeder Kunde, der beim Reiseunternehmen Bali Ferien bucht, kann freiwillig 93 Euro bezahlen und so die von ihm verursachten 6 Tonnen CO2 kompensieren. Die Anlage wird im Frühjahr den Betrieb aufnehmen und dann jährlich 17.000 Tonnen Abfall kompostieren. Damit lassen sich 7.700 Tonnen CO2 reduzieren. Umgerechnet auf die Flugdistanz Schweiz-Bali und zurück macht das die Treibhausgase von 1.300 Passagieren wieder wett. Die Abfallverwertungsanlage ist nur eines von mehreren MyClimate-Projekten. In Indien versorgt ein Biomasse-Projekt 100 Dörfer mit Elektrizität. In Madagaskar produziert ein Windkraftprojekt sauberen Strom. In Südafrika werden Klärgase zur Stromproduktion genutzt. Und weitere Projekte werden folgen, denn die Nachfrage nach MyClimate-Tickets steigt. Auf die gesamten Schweizer Emissionen sind sie allerdings nur ein kleiner Klacks, räumt Martin Stadelmann ein.
Ein durchschnittlicher Schweizer stößt etwa 10 Tonnen CO2 im Jahr aus. Das sind auch die grauen Emissionen eingerechnet, also die Emissionen, die in den ganzen Produkten drin stecken. Und das heißt umgerechnet, dass wir etwa den Jahresausstoß von 10.000 Menschen in der Schweiz kompensieren.
Für die Einwohner des balinesischen Dorfes verändert sich dennoch viel. Noch unmittelbarer als den positiven Klimaeffekt sieht Vayan Chakra den wirtschaftlichen Nutzen. Die Anlage schaffe 100 neue Arbeitsplätze. Und die Komposterde bietet eine willkommene Alternative.
Karena di sini sebagai tempat sampah itu bisa dipakai untuk kompos sehingga bisa membantu petani untuk mempermudah mencari pupuk organik.
Sie werde den Kunstdünger ersetzen, der in den letzten Jahren massiv teurer geworden sei und die Böden übersäuert habe. Die Abfallberge werden den balinesischen Dorfbewohnern also auch wirtschaftlich neue Chancen bieten.
Thank you.
Es herrscht ein Riesenchaos auf den italienischen Autobahnen. 90% der Waren werden in Italien auf den Straßen transportiert und seit gestern werden diese von den Camionneuren blockiert. Der Grund für den Stillstand sind gestiegene Dieselpreise. Das Lastwagengewerbe fordert von der Regierung eine Senkung der Treibstoffsteuern. Heute hätte man eigentlich verhandeln wollen, ein Treffen platzte aber nach wenigen Minuten. Nun drohen Versorgungsengpässe. Fabriken schicken bereits ihre Arbeiter nach Hause, Gemüse und Milchprodukte verderben. Die Blockade hat auch Auswirkungen auf die Schweiz. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Pasquale Russo ist Generalsekretär des italienischen Autotransporteurverbands. Er erklärt, warum die Verhandlungen mit dem italienischen Verkehrsminister heute Mittag schon nach wenigen Minuten gescheitert sind. Der Verkehrsminister sei nicht bereit gewesen, auf die Fragen einzutreten, mit denen die Autotransporteure in die Sitzung gegangen seien, erklärte Russo auf Sky TV. So hätten die Verhandlungen gar nicht beginnen können. Nach dem Abbruch der Gespräche erklärten die Autotransporteure, dass ihre Blockaden bis Freitag fortgeführt würden. Roberto Di Vincenzo ist Generalsekretär des Verbands der Tankstellenhalter. Die Lager seien praktisch leer, sagte er. Etwa 60% der Tankstellen seien bereits ausverkauft. Ab heute Abend gäbe es in Italien keinen Tropfen Benzin mehr zu kaufen. Die Landwirtschaft schätzt den Schaden auf 200 Millionen Euro pro Tag. In Neapel wird die Müllentsorgung wohl eingestellt. Die Mirafiori-Fabrik von Fiat hat heute 17.000 Arbeiter nach Haus geschickt. Großverteiler fürchten Hamsterkäufe. Aber auch in der Schweiz sind Auswirkungen spürbar. Am Gotthard und am San Bernardino gilt Phase Rot für den Transitschwerverkehr. Sandro Lombardi ist Präsident des Tessiner Industriellenverbands.
Siamo soltanto al secondo giorno, ma abbiamo già verificato uno stop importante.
Nach nur zwei Tagen Blockaden seien die Lieferungen von und nach Italien praktisch zum Erliegen gekommen. Die gescheiterten Gespräche ließen nichts Gutes erwarten, sagt Lombardi. Kein Unternehmer nehme jetzt das Risiko in Kauf, empfindliche Ware auf einen ungewissen Weg zu schicken.
Il danno più grosso che noi intravediamo da qui alla fine della settimana.
Der größte Schaden aber sei, dass eine Autobahnblockade bis Freitag faktisch ein Ende der Lieferungen bis zum Jahresende bedeute. Denn zwischen Weihnachten und Neujahr arbeiteten in Europa nur die wenigsten Betriebe, sagt der Präsident des Industriellenverbands. Und so seien der Schaden und die Befürchtungen recht groß.
Alexander Grass. Es tut sich was im gemächlichen Bern. Die rot-grün regierte Bundesstadt, die wegen ihres angeblich latschen Umgangs mit aggressiven Demonstranten, Bettlern und Drogensüchtigen in die Kritik geraten ist, entwickelt dieser Tage einen ungewohnten Sinn für hartes Durchgreifen. Die linksgrüne Regierung verlangt nach mehr Polizei und das Betteln wird wohl bald flächendeckend verboten. Was ist los in Bern? Toni Kolle.
Herkömmliche linksgrüne Politik betrachtet Randständige primär als schutzbedürftige Opfer. Sie vertraut auch angesichts unfriedlicher Demonstranten auf das Gute im Menschen und sie mag keine Polizei, außer beim Verteilen von Verkehrsbußen. Das ist zwar klischeehaft ausgedrückt, aber im Kern wahr. Wenn nun die rot-grüne Mehrheit in Berns Stadtregierung und im Parlament schrittweise von diesen Prinzipien abrückt, so lässt sich dies mit einer Vielzahl von Faktoren erklären. Faktor Nummer 1 in chronologischer Reihenfolge, es gibt hier erfreulicherweise noch immer zwei Tageszeitungen, die aber seit einem Jahr im selben Verlag erscheinen. Logisch also, dass sich die beiden Zeitungen publizistisch vermehrt unterscheiden sollen. Nach wie vor eher linksliberal gibt sich der Bund, wogegen Michael Hug als Chefredaktor der Berner Zeitung vor Jahresfrist erklärte.
Wir waren zum Teil ideologisch ein bisschen festgefahren, in Richtung eher linksliberal. Wir wollten wieder ein bisschen neugieriger Journalismus betreiben und auch mal hinterfragen, was die linke Seite alles falsch macht.
So kreierte die Berner Zeitung für Bern etwa den Begriff «linke Kuschelzone», wo gewaltbereite Autonome freie Hand hätten. Mit dem regierungskritischen Kurs der Berner Zeitung einher geht Faktor 2, das Bern-Bashing von Medien wie der Weltwoche, die sich regelmäßig maliziös bis polemisch über die Zustände in der Bundesstadt mokiert. Die Schleusen der bürgerlichen Kritik an Rot-Grün stehen nun weit offen. Der Druck auf die Mehrheit im Rathaus kann wachsen. Begünstigt durch Faktor 3. Seit Frühjahr ist der Berner Bahnhofplatz eine Riesenbaustelle. Zehntausende Passanten drängen sich zwischen Bauabschrankungen hindurch. In den Nischen bleibt Abfall liegen. Die chaotisch engen Verhältnisse verschärfen die öffentliche Wahrnehmung eines alten Problems.
Es soll nicht sein, dass Touristen in unserer Hauptstadt von Bettler in Empfang genommen werden oder in eine Gruppe Alkoholiker oder Drogensüchtige reinlaufen.
Was FDP-Politiker Philipp Müller hier sagte, machte sich die Stadtregierung schon im Juli zu eigen und das Parlament zog kürzlich nach, im Berner Bahnhof ist Betteln künftig verboten. Nur eine Minderheit von Linksgrünen wehrt sich noch dagegen, während die Mehrheit sich bereits, analog zu Basel oder Zürich, mit einem Bettelverbot für die ganze Stadt anzufreunden beginnt. Mehr Repression liegt in der Luft, auch gegen die Alkoholiker und die Drogenszene, die sich in Bahnhofnähe breit gemacht hat. Faktor Nummer 4. SP-Sozialdirektorin Edith Olibet, Mitte November.
Jetzt ist die Situation, wo ich mit sozialen Angeboten das Ganze nicht mehr kann, so im Griff habe. Darum jetzt eine klare Verstärkung vor Repression.
Was wiederum nur mit mehr Polizei zu schaffen ist. Polizeidirektor Stefan Hüglis versprechen.
Wir werden durch Polizisten, die Überstunden leisten, bis 10'000 Stunden mehr sichtbare Polizeipräsenz in der Innenstadt haben.
Noch im September hatte die rot-grüne Mehrheit eine Vergrößerung des Polizeikorps abgelehnt. Nun ist auch dies kein Tabu mehr. Was wohl mit Faktor 5 zu erklären ist, der Hilflosigkeit der Polizei bei den Anti-SVP-Krawallen am 6. Oktober.
Die Vorkommnisse waren eine Schande für unsere Bundesstadt. So, dass man einfach die Strategie von dem Laissez-faire muss ändern, das darf nie mehr passieren.
So sprach der Präsident der Berner SVP, Rudolf Joder. Und die linksgrüne Stadtregierung unter Alexander Cepet konnte nur noch klein beigeben.
Der Gemeinderat hat die Direktion für Sicherheit beauftragt, ihm Bericht und Antrag zu stellen, ob und wie allenfalls das Demonstrationsreglement geändert werden soll.
Nämlich verschärft, was Cepets SP früher einmal zurückgewiesen hatte. Zu deren Umdenken beigetragen hat schließlich Faktor Nummer 6, der Verlust von 9% SP-Wähleranteil bei den Nationalratswahlen. Ist es nun schlicht die Angst vor einer rot-grünen Niederlage bei den städtischen Wahlen im nächsten Jahr, die die repressive Welle antreibt, oder passt man sich tatsächlich neuen Gegebenheiten an? Schwierige Frage, doch es gibt eine einfache Antwort. Das eine schließt das andere nicht aus.
Das war der Bericht aus Bern von Toni Koller. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Annelise Tenisch, für die Nachrichten Barbara Neverschiel, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.